Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Dinge von Interesse, die ihr gerade live aus dem Data-Quadranten hört. Denn ich habe ihn gefunden, den einen Star Trek-Fan, die eine Person, die tatsächlich mit Star Trek Voyager noch nichts zu tun hatte und jetzt im Jahr des Herrn 2019 mit dem ersten Watch der Serie so richtig anfängt. Hallo Micha!
Hi! Wobei, das stimmt so nicht ganz. Ich hatte damals sogar schon vor der Erstausstrahlung, hat ein guter Schulfreund von mal VHS-Kassetten damals aus Übersee bekommen und hat in der Tat schon die ersten 2, 3 Folgen schon vorher gesehen. Und die hat mich damals auch schon gar nicht rumgehauen. Und als es dann ausgestrahlt wurde, hat die es, glaube ich, geschafft, bis zu der Folge, das habe ich noch ganz grau in Erinnerung, als Kim irgendwie entführt wurde, wo man dachte, er wäre tot und wo diese Rasse auch gedacht hätte, er wäre in ein anderes Leben gewechselt, da habe ich noch was ganz, ganz grau im Kopf drin. Aber das war schon ziemlich am Anfang und da war ich schon raus. Komplett.
Ja, ich habe das heute nur auf Twitter ja verfolgt, weil dass du geschrieben hast, oh, du fängst jetzt mal an, hier die Serie zu gucken und du stellst dich dem ja so richtig, dass er richtig im Bewusstsein das mal zu gucken halt, ne?
Ja.
Kurz darauf habe ich einige Hass-Tweets gelesen, könnte man sagen. Oder sagen wir mal so, einige Äußerungen, wo du es nicht ganz so toll fandest. Und danach hattest du mich noch angetwittert, ob ich mal Zeit hätte zum drüber reden.
Ja.
Micha, was möchtest du mir denn sagen?
Ich wollte mich einfach mal hier reindrängen auch.
Ach so, ja. Das ist schön, das finde ich gut. Was hast du denn jetzt geguckt? Pilotfilm? Oder?
Ja, jetzt nur mal auf Netflix den Fürsorger und die ersten paar Minuten von der zweiten Folge. Also ich bin eigentlich wirklich, ich würde fast sagen, Star Trek-Fan. Also ich hatte alles damals mitgenommen, schon in den 80ern, als es angefangen hat mit TOS und so, weiß noch, als wir Kabelfernsehen damals bekommen hatten. Das war damals ja die Offenbarung gewesen als. Aber Voyager hat mich, ja, wirklich gar nicht abgeholt.
Damals nicht im Sat.1 Double Feature gesehen, als es rauskam, Mitte der 90er. Das ist also nicht da gesehen.
Hat es damals?
Das kam.
Das war auf Sat.1 da. Die ersten paar Folgen hatte ich mir da auf Sat.1 auch angeschaut.
Damals Freitagabend, das weiß ich noch, 20.15 Uhr. Meine im Doppelfeature mit, kennst du noch Jack, eine Frage?
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, es gab die Star Trek Hotline. Da gab es Werbespots von Sat.1, die diese neue Serie beworben haben. Und da saß so ein Typ an einem Tisch und hat Anrufe von Star Trek-Fans entgegengenommen, die Fragen zur neuen Star Trek-Serie hatten. Das ist total urig gewesen. Und den Typen, das war so ein man würde sagen, ein stattlicher Mann. Der saß da, dann klingelte das Telefon und dann hörst du nur, wie er sagt, ja, sie kann landen, ja. Ja, die kann wirklich landen, ja. Ja, Ihnen auch noch einen schönen Tag. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das für ein geiler Job, einfach irgendwo zu sitzen und Fragen zu Star Trek-Serien zu beantworten. Na gut, jetzt bei Discovery wäre es auch für mich kein toller Job. Ich würde einfach nur sagen, schalten Sie mal wieder ab, würde man bei Löwenzahn sagen.
Genau so.
Aber das fand ich damals total faszinierend.
Ja, Sat.1 hat damals viel da gemacht. Ich weiß noch, da waren ja auch mal so Star Trek-Nächte, wo die ganzen Fanfilme gelaufen sind. Mhm. Da war doch Raumschiff Highlander damals.
Stimmt.
Ich glaube, 2, 3 Mal hatten die sowas gemacht.
Aber ich hatte damals tatsächlich das Gefühl, dass es bei Voyager, weil es da so zur Erstausstrahlung ja so ein bisschen kam, auch so mit einem Jahr Zeitversatz, aber dass da Sat.1 schon ziemlich drauf gesetzt hat.
Ja,
ne? Also
total.
Während TNG ist ja irgendwann übernommen worden vom ZDF, so mittendrin quasi und Synchro übernommen worden und alles. Und Space Nine war man zwar auch dann schon dabei, aber das war schon immer so ein bisschen stiefmütterliches Nachmittagsprogramm. Und dann Voyager, Freitagabend, Primetime. Bevor man noch auf eine Piste geht, nur mal ein bisschen Star Trek gucken. So war wohl der Gedanke dahinter.
Wahrscheinlich. Nee, also es ist, wie gesagt, angefangen wirklich ganz klassisch mit TOS. Dann auch ich wurde wahrscheinlich einen großen Teil sozialisiert durch Next Generation und PK. Mhm. Und das war ja alles in 90er damals das Highlight gewesen. Oder da war es ja so auf dem, ich sag jetzt mal, auf dem Zenit der ganzen Geschichte. Und mit Deep Space Nine hat es dann schon angefangen, zumindest so die ersten Folgen, die ersten Staffeln, wo ich dachte, na, das hat sich dann aber wahnsinnig gut entwickelt. Und hat mir auch richtig gut gefallen, gerade zu Schluss. Und bei Voyager hatte ich dann echt das Gefühl, da war das Pferd dann totgeritten.
Ja, es ist total merkwürdig, weil so auch in der Retrospektive ist ja, er hat ja Deep Space Nine auch echt gerade in den ersten beiden Staffeln sehr viele Schwachstellen, dieses Soap-artige, ne, dieses teilweise auch einige sehr langweilige Storyplots und
ja,
so.
Ja, kam halt
ganze
nicht so richtig
so
in die Gänge, ne?
Ja, aber ich habe das damals nicht so empfunden. Also ich habe damals tatsächlich, das weiß ich noch, ich habe Deep Space Nine ziemlich abgefeiert und fand es wirklich von Anfang an gut, während ich bei Voyager den Pilotfilm damals noch ganz okay fand, aber dann schon sehr schnell so, oh, hoffentlich kommen sie nächste Folge nach Hause. Hoffentlich kommen sie nach Hause. Ich will nicht, dass sie da irgendwie alleine sind. Und das habe ich ja, und ich denke, es ist okay, wenn ich die spoilere. Sie kommen nach Hause, aber das dauert noch.
Nee, das, also im Groben weiß ich das ja auch. Ich hatte es ja trotzdem ein bisschen mitverfolgt, auch wenn ich es da nicht mehr geschaut habe. Und auf die Idee jetzt gekommen war ich nach der letzten Periode Brühlcon, als wir noch abends zusammengesessen sind und da hatte ich auch mal erwähnt, dass Voyager halt die einzige Star Trek-Serie ist, die ich nicht komplett geschaut habe. Mhm. Und irgendwo ist das im Hinterkopf hängen geblieben und dachte ich, Mensch, könntest du ja mal. Ich hatte heute, wie gesagt, nach der ersten Folge hatte ich schon genau gewusst, ich weiß, warum ich es damals nicht geschaut habe.
Aber ist interessant, weil du hast ja dann demnach Enterprise von Archer geguckt.
Ja, die hatten mich auch voll gecatcht.
Also komplett von Anfang an
durch? Ich fand auch wirklich. Das, ich weiß, Raffi wird mich jetzt wieder hassen dafür, aber ich fand Archer auch im Nachhinein immer noch war der beste Captain.
Oh, das ist eine große Aussage.
Ja, steile
These. Das ist eine große Aussage, das ist eine steile These. Oh. Okay, warum?
Ich fand ihn am realistischsten. Also okay. Ich sag mal, Kirk war halt so, klar, Kirk war ein bisschen Stereotyp überzeichnet und hier der Sunny Boy und hat immer das Mädel bekommen und immer einen coolen Spruch und
wie ich eigentlich.
War, ja, genau. Genau.
Ja.
Bis auf das Denzel Washington Lächeln.
Stimmt allerdings.
Nee, aber ansonsten war geil. Man konnte sich damit identifizieren als junger Kerl. Aber dennoch, so richtig 100% realistisch abgekauft hat man das. Das war halt eine Show. Man hat das geschaut und es war cool. So, und dann kam Picard irgendwann und Picard war man dann zu überkorrekt und alles zu ja und zu glatt gebügelt. Mhm. Allgemein war die ganze Next Generation war mal wirklich eigentlich eine Spur zu korrekt alles. Mhm. Und da hat mal ein bisschen das Ganze gefehlt und ich finde Enterprise hat das genau richtig gemacht und hat so einen Bogen dazwischen gespannt. Ich hatte Archer vieles mehr abgenommen und hat viele Entscheidungen von ihm realistischer gefunden als bei Kirk oder Picard. Aber
ja,
wie gut, gesagt, ist eine steile These, gehe ich mit.
Ja, also es war auch eine andere Zeit, also
ja,
in der die Serie halt spielte, weil die da hatten sie ja noch, also bei Archers Enterprise, sie hatten ja noch keine Föderation, sie hatten ja noch keinen ersten Kontakt, also kein, Quatsch, doch, den hatten sie schon, aber sie hatten keine Prime Directive halt. Und sie hatten also auch viel weniger Regeln, denen sie sich da halt unterwerfen mussten.
Ich fand aber auch, das ganze Setting fand ich insgesamt auch schön.
Ja, das ist tatsächlich der Unterschied zwischen Discovery, die ja auch vor Kirk spielt. Bei Archers Kirk habe ich das Gefühl, bei Archer hatte ich das Gefühl, die haben die Serie gesehen und haben halt gesagt, wie würde das 80 Jahre vorher aussehen?
Mhm.
Und Discovery haben sie halt gesagt, egal, das haben wir uns nicht angesehen, das war doch das mit den Laserschwertern. Oder? Ja, und also ich muss auch sagen, für mich war Archers Enterprise, ich habe das damals nur sehr wenig geguckt. Ich habe dann angefangen, aber das war so eine Zeit, wo ich dann irgendwie auch nicht mehr so ganz so viel so Science-Fiction geguckt habe. Und dann tatsächlich habe ich, ist das die erste Star Trek-Serie gewesen, die ich damals nicht geguckt habe. Also
das,
bis auf
das
den
war,
Anfang
ich,
halt.
Von der Zeit her ein bisschen problematisch, weil das war wahrscheinlich, wir sind, glaube ich, in etwa ja vom Alter her gleich. Das war wahrscheinlich bei dir auch dann die Zeit, gerade Arbeit angefangen und so. Mhm. Und die ganzen Prioritäten hatten sich halt verschoben. Und man hatte halt
komplett mittags
nicht immer um 3 Uhr gerade die Zeit, um irgendwo einzuschalten oder um irgendwas, halt den Tag so durchzuschauen.
Ja, ich war bis zu Ende 90, war ich noch so Berufsschüler und so und dann ging Ausbildung los und und dann so Mädels sind nicht mehr doof, also endgültig nicht mehr doof. Und es war halt einfach, es hat mich auch wirklich nicht so gepackt tatsächlich. Und ich habe vor paar Jahren tatsächlich, ich habe das auch schon mal erzählt, als ich auf einer Dienstreise war, habe ich in einem Hotel übernachtet, wo ich eine ganze Woche war, wo es kein Internet gab und wo es auch keinen wirklichen Fernsehempfang gab. Die haben dir so ein Zimmer reingestellt und dann waren im Schrank ein paar DVDs. Also das war total komisch. Ich musste das Hotel nehmen, weil war in der Nähe und ist ja nur zum Pennen. Und die hatten tatsächlich als einziges, was sie da hatten, waren DVD-Boxen von Archer's Enterprise.
Das ist stimmt, total, das hast du mal in irgendeinem Cast erzählt.
das für ein Programm für Hotelgäste halt? Obwohl, damals, ich dachte mir, eigentlich schon cool. Und dann habe ich halt dann tatsächlich damit angefangen. Und dann habe ich dann, als es alles auf Netflix erst war, vor 2 Jahren oder so, so oder kurz davor, hatte ich dann alles mal komplett gesehen. Und habe mir auch gesagt, naja, dann war ich dann doch traurig, als es vorbei war. Mhm. Ne? Zudem, weil die Serie eigentlich sich auch immer verbesserter hatte. Also jede Staffel ist irgendwie so ein bisschen was Eigenes, aber die 4. Staffel, die war schon sehr tossig, ne?
Ich fand die alle ziemlich tossig. Also auch schon in der 1. Staffel, als die Andorianer das erste Mal aufgetaucht sind im Kloster und so. Ich weiß noch, die Folge hatte ich damals beim Erstsehen echt gefeiert. Weil das war anders als Voyager. Hattest du halt irgendwo ein Umgebungssetting, was man von TOS und so schon kannte und hat das Ganze aber aufpoliert. Und ich fand das irre schön. Also es hat mich damals echt wesentlich mehr gecatcht.
Ja, es ist, also ich hatte da aber auch schon das Problem, was ich auch jetzt habe bei so dem aktuellen, ich konnte mir einfach auch die Namen nicht merken, weil die Charaktere sehr belanglos waren, fand ich. Also ich hatte mir noch Archer gemerkt, ich hatte mir noch T'Pol gemerkt und dann hat es eigentlich schon aufgehört.
Kann ich jetzt nicht, also bei Discovery, ganz klar, da weißt du von keinem den Namen. Sogar im Nachhinein müsste ich mich
weiß nicht, ob die Namen haben, ehrlich
genau,
gesagt.
Genau.
Waffentyp.
Ingenieurstyp.
Aber dann war noch irgendwie Reed, an den habe ich mich erinnert, dann vom Namen her, weil es diese eine Folge gab, wo er diesen Alarm eingeführt hat. Wo er diesen Alarm, dass wenn der Alarm ausgelöst wird, die Schilde gleich aktiviert werden, so als Verbesserung. Und dann haben sie immer den Witz gemacht mit, hey, das ist ja eine geile Idee, nenn es doch Reed Alert. Halt, ne? In Anspielung auf Red Alert, dass dann halt gleich die, genau, das war ja dann noch, dass die, ich glaube, das war ja noch gar keine Schilde, sondern das war so eine Panzerung, die dann
richtig, die Enterprise hat man immer ging. Die Hülle ionisiert oder irgendwie so
ionisiert.
Und polarisiert, genau.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde die auch heute auch noch schön guckbar und es sind schöne Effekte und es ist halt, hat halt noch sehr, schon durchaus einen Pioniergeist, ne, den Star Trek eigentlich auszeichnen sollte. Das auf jeden Fall, also dafür auch Chapeau an Enterprise. Also, ich hätte mir auch mehr Folgen am Ende gewünscht jetzt. Aber ob er der beste Captain ist, also das muss ich sagen. Er ist, also ich sag mal so, er ist bei mir auf Nummer 4.
Ja, also bei mir, ich würde wirklich auf Platz 1 heben. Dann kommt Kirk.
Echt?
Ja.
Okay. Und dann?
Picard.
Und dann?
Ja, Captain kann man ja nicht sagen. Obwohl, kann man Sisko als Captain bezeichnen?
Ja, klar, er war Captain.
Ja, dann würde ich sagen Sisko und ja, Kate am Schluss.
Ja, tatsächlich, also bei mir wäre die Reihenfolge Picard, aber tatsächlich auch sehr nostalgisch halt, ne? Mhm. Picard, Sisko, Kirk, ja klar, Kirk. Dann tatsächlich, ganz ehrlich, Janeway war auch nicht verkehrt. Janeway war tatsächlich noch die Figur. Ich hatte so 3 Figuren, die ich in der Serie ganz gut fand. Das war einmal Janeway, das war der Holodog und das war dann später 7 of 9.
Das wird sich bei mir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen als mal rauskristallisieren. Und dann kann ich auch wahrscheinlich das Urteil nochmal revidieren oder anders abgeben.
Sie war nicht das Problem, fand ich. Das Problem war, dass die Serie einfach zu glatt war, also Battlestar Galactica ist eigentlich das, was hätte aus Voyager hätte sein können, wenn man einen Arsch in der Hose gehabt hat. Ja,
wenn man sich getraut hätte.
Und du hast, die sahen jede Woche gleich aus, du hast den Mangel nicht gemerkt. Die hatten, die wurden immer wieder, sind sie in diese alten TNG-Muster zurückgefallen mit dem Alien der Woche und am Ende muss immer alles gut sein und ganz ehrlich, ich weiß ja nicht für dich, ob das jetzt ein Spoiler ist oder so, aber der Maquis wird nicht das große Problem werden innerhalb dieser Crew, sagen wir es mal so.
Echt?
Du denkst jetzt sicher, boah, krass, die haben diese Terroristen in die Crew jetzt implementiert und Gott sei Dank sind an den exakten Stellen Leute gestorben, wo die Kompetenzen haben.
Ich wollte gerade sagen,
das ist ja ein Pulverfass, aber.
Vielleicht springen wir wirklich mal zum Pilotfilm hin.
Ja.
Ja. Es ist so unfassbar. Es ist wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also gerade mal mit dem Maquis, das ist schon genau so ein Punkt, wo ich mal denke, dass direkt nach der Folge sich alle in ihre Rollen so einfügen, dass Chakotay, der ja beim Maquis anscheinend schon lange vorher war und der Sternenflotte abgeschworen hat, direkt die Uniform dann anlegt. Und schon in Folge 2, wo ich den Anfang geschaut habe, dann schon einen so richtig auf Sternenflotte macht. Sorry, aber das wird nirgends auch irgendwo so passieren. Das ist
Überleg mal,
ja, wir haben hier einen Haufen Terroristen an Bord.
Ja,
wir besetzen eine Schlüsselposition.
Ja, was kann schiefgehen? Gott sei Dank sind aber in den wichtigsten Positionen, die wir haben, jetzt Stellen frei geworden. Danke, Fürsorger. Ne? Und deshalb haben wir, Gott sei Dank, können wir euch Jobangebote machen. Und das einzig Gute ist, dass es sich halt nahtlos in diese Crew einfügen und überhaupt keinen Unterschied hast mehr, ob das Sternflotten oder Marquis sind. Das wird zwar immer später, es gibt zwar ein paar Folgen, wo das nochmal thematisiert wurde, und es gibt auch eine Folge, wo sie im Prinzip so eine Art Aufstand machen, was dann aber im Nachhinein natürlich eine Holodeck-Simulation.
Ja, irgendwo geredconnt und alles
wieder normal. Wo man denkt, ja geil, endlich wird mal gezeigt, dass die das vielleicht nicht alle so cool finden, dass Janeway an jedem Planeten hält, sondern einfach sagt, ey, wir haben hier eine krasse Technologie, wir erzwingen uns quasi den Weg zurück, indem wir uns jedes Mittel ist uns recht, dass wir nach Hause kommen und nicht, wir helfen jedem, den wir auf dem Weg gefunden haben. Und dann denkst du, ja geil, endlich mal so ein bisschen Arsch in der Hose, und dann ist es halt eine Holodeck-Simulation, die von Tuvok programmiert wurde, um für den Fall, dass das passiert. Und das finden die alle so toll und schreiben daraus einen Holoroman dann halt. Und solche Geschichten.
Ich glaube, das ist, wie gesagt, auch das größte Problem. Ja. Es ist einfach haargenau das Gleiche, nur in einen anderen Quadranten verschoben. Aber es gibt nichts Neues da drin.
Genau, es ist das Schlechteste ein bisschen von TNG. Tatsächlich, es ist sehr viel dieses, der Status Quo wird beibehalten. Es gibt keine bis kaum Konflikte in der Crew, und das Fernsehen hatte sich da aber auch schon verändert halt.
Ja.
Ne? Und es war halt auch nicht nachvollziehbar, auch wenn ich ein Crewmitglied bei Janeway gewesen wäre, irgendwann hätte ich gesagt, müssen wir denn wirklich an jedem Gasplaneten halten? Wir haben hier 70 Jahre Heimweg vor uns, ne? müssen wir denn wirklich alles, ich meine, klar, eigentlich könnte es die krasseste Star Trek-Serie sein, weil sie eigentlich dieses dahin gehen, wo noch nie einer zuvor gewesen ist, halt genau. Eigentlich ja perfektioniert.
Wäre der Name ja echt Programm gewesen.
Genau. Aber dann ist es halt entweder langweilig oder sie begegnen Völkern wie die Kazon.
Da komme ich nachher noch drauf.
Die Kazon werden zwei Staffeln lang als Bösewicht implementiert und sind solche Loonies, dass die Borg sie als nicht assimilationswürdig betrachten.
Ja, oder komm, direkt rein. Wir reden hier von einem Volk, die leben auf einem Wüstenplaneten, Mad Max-artige Zustände, haben kein Wasser, sind die letzten Harzer vor dem Herrn, aber die Voyager nachher und das Marquis-Schiff zusammen, Zitat, wir haben nicht genug Feuerkraft, um dieses Schiff zu vernichten. Hallo?
Ja.
Wo ist deren Problem? Die haben so ein Schiff, sie fliegen irgendwo hin, holen Wasser, kommen zurück, Ruhe ist. Oder?
Ja.
Das passt doch nicht. Das passt doch in keinster Weise.
Dann diese Kazonistin. Alles, das weißt du, diese ganzen Sekten, das haben sie alles so halbgar eingeführt, als so, das einzig Gute, was die Serie natürlich hatte, ist, dadurch, dass sie auf dem Rückweg war, konnte sie auch immer alles hinter sich lassen, was nicht funktioniert hat, halt, ne? Aber sie haben halt auch 2 Jahre dafür gebraucht, bis sie gemerkt haben, dies funktioniert nicht. Und auch das, auch Voyager hatte großartige Folgen, ne? Ich habe
das glaube ich, wie gesagt, da werde ich mit Sicherheit noch die ein oder andere schauen, wo ich dann auch sage, oh, die da war sehenswert, aber insgesamt ein Machwerk.
Das ist es genau das, also es gibt sicher, mit Sicherheit, ich sag mal, 30 richtig großartige Folgen. Mehr ist halt Disco in Summe. Ah, egal, aber wird es mit Sicherheit geben. Und dann auch mit Sicherheit noch mal 30 ganz gute Folgen. Aber in Summe für eine 172-Folgen-Serie ist es halt tatsächlich sehr schwierig gewesen. Obwohl sie optisch immer noch sehr gut ansehbar ist. Also ich finde, dass sie schlechter gealtert ist von den Effekten, als zum Beispiel TNG gealtert ist von den Effekten. Und das war ja nur so 1-2 Jahre davor.
TNG war doch schon eine ganze Kante früher, oder?
TNG ist im Frühjahr 94 als Serie ausgelaufen und Voyager ist im Januar 95 gestartet.
Ausgelaufen, aber TNG war ja nachher auch, zumindest die älteren Folgen hatten schon einen Schritt nach vorne gemacht, glaube ich.
Ja, klar, aber ich fand immer, dass irgendwie Voyager etwas, also es sah nicht aus wie ein halbes Jahr dazwischen irgendwie. Fand ich immer so. Gewesen ist noch eine Brücke, die dunkel wurde, wenn man angegriffen wurde. Was ich auch nie verstanden habe, warum. Was bringt das denn? Ne? Das ist total dunkel hier.
Da hatte aber jede Serie, glaube ich, so einen eigenen Charme. Denk mal an die alten Galaktika, als die Brücke immer rot wurde, als angegriffen wurde. Ich mal auch denke,
das macht auch keinen Sinn. Das ist genau wie, wir haben es auch bei TNG mit der Nachtschicht, wo dann das Licht aus der Brücke aufgemacht wurde, obwohl die Leute da sitzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das Licht ausgemacht wird auf einem Raumschiff halt. Ne? Für die Leute, die wach sind halt. Ne?
Ja, aber auch, auch der Anfang, also schon die ersten paar Minuten, als du den quasi original ersten Offizier siehst und den Originaldoktor und alles, auch so Antisympathen vor dem Herrn. Das, da hatte ich mich auch erinnert gefühlt, als du und Chris in Nerd und Krempel über Discovery gesprochen habt, wo er gesagt hat, ein Haufen inkompetenter Arschlöcher. Ja. Oder irgendwie so die ganze Gruppe. Und genau so, genau dieses Gefühl hatte ich in den ersten 10 Minuten Voyager. Ja, dachte ich mir noch, ein Haufen unsympathische, inkompetente Arschlöcher.
Es ist tatsächlich weit verbreitet. Also es ist, ja, das, da ist schon was dran. Also, ja, und also einem hast du halt diese Crew-Konstellation, die nicht hätte funktionieren dürfen und total, also dieses einzige Konfliktpotenzial, was sie hätte, existiert nicht. Ne, dann hast du halt auch Charaktere, die ich furchtbar fand. Ich konnte weder mit Neelix noch mit Cass etwas anfangen, wirklich in der Serie. Ich fand, Chakotay ist für mich absolut der krasse Anführer einer Widerstandszelle. Nein, der Mann hat ein Rückgrat, ein goldenes Gummirückgrat. Da hat ja Riker mehr Widerstand geleistet.
Nee, das passt so gar nicht. Ich hatte ja die ersten paar Minuten jetzt von der nächsten Folge schon angeschaut und die hat ja echt Potenzial. Also die ersten 10 Minuten, denke ich mal, dass da könnte was werden. Aber irgendwo habe ich noch im Hinterkopf, es wird nichts.
Nee, es wird immer so eine Pseudo-Beziehung mit Janeway angedeutet, was aber Kate Mulgrew nicht wollte, aber das kann ich verstehen.
Also die erste, auch nicht wollen. Gerade die erste Folge war auch stellenweise ein bisschen mysteriös gespielt. Gerade als Chakotay auf die Brücke gebeamt ist, und da steht, das musst du dir mal anschauen, da steht dann Janeway so vor ihm und da denkst du so 5 Sekunden später, sie würde im Hals beißen oder so. Das ist so ganz mysteriös, ganz mysteriös.
Und ja, aber wir haben ja noch mehr kontroverse Figuren an Bord, ne? Dann haben wir nämlich noch für dich, ich glaube, du wirst ihn lieben, Tom Paris.
Ja, Tom Paris geht auch gar nicht, weil das ist so, der wird so gezwungen aufgebaut als Bad Boy und Schambolzen, aber alles so mit der Dampframme.
Ja, aber das ist auch interessant, weil von dieser Bad Boy-Geschichte aus dem Piloten bleibt eigentlich nichts mehr über. In der Serie, das ist überhaupt nicht mehr.
Nee, hätte ja auch nicht in den ganzen Kontext reingepasst.
Nee,
man hätte das könnten wirklich machen. Ja, aber mit einem anderen Schauspieler, glaube ich, mit einem anderen Charakter, hätte das funktioniert.
Ah, ich weiß nicht, ob es ein anderer Schauspieler hätte sein müssen. Du weißt, dass der auf eine TNG-Folge basiert, auf Locado.
Ja, ich weiß. Genau. Mit Wesley, aber, dieser Geschichte und den Kadetten. Und,
genau, aber es gibt ja auch so einen Konflikt zwischen Paris und Chakotay. Von dem wir im Pilotfilm hören, dass die beiden sich nicht mögen. Es wird aber nicht erklärt, warum.
Und das kam auch irgendwie komisch rüber. Das kam eher so rüber wie, weiß gar nicht, so wie bei Bud Spencer und Terence Hill, die eigentlich erzählen die ganze Zeit, sie mögen sich nicht und sich aber auch komplett zusammenreißen.
Es ist total faszinierend. Es ist ja so, dass Chakotay sagt, so sinngemäß, du bist ein Verräter oder du machst es quasi für Geld. Ne? Und ich bin hier mit meinen Idealen verpflichtet.
Die er dann eine Folge später über Bord geschmissen hat.
Noch nicht mal, schon am Ende des Pilotfilms, als er zurückbleibt, um ihm die Treppe hochzuhelfen, wo diese Brücke einstürzt, wo Chakotay runterhängt, dann da ist doch Paris da und zieht ihn hoch.
Allgemein, wie viel, weißt du gerade aus dem Kopf, wie viel Mann hat die Besatzung? Wie stark ist die Besatzung insgesamt?
Ich glaube, zu Beginn sind es irgendwie 160 oder irgendwie sowas. Und die Zahlen schwanken und sie können auch, eigentlich hätten die kaum noch Besatzungsmitglieder am Ende der Serie.
Ganz ehrlich, willst du mir erzählen, dass als Janeway einfach mal im Alleingang entschieden hat, okay, wir bleiben jetzt einfach hier, weil wir müssen ja diesen Okampa helfen, dass es da nicht zu einer Meuterei gekommen wäre?
Ja,
also selbst wenn das nur 100 Nasen gewesen wären,
weißt du, was
100 ich,
was,
und Drittel hätte den Aufstand geprobt und hätte gesagt, hallo, ich will heim.
Ist okay.
Oder hätte es probiert zu sabotieren.
Ja, einmal das. Ja gut, es sind Sternflottenoffiziere, das muss man dazu sagen. Die sind ja dafür trainiert, für solche Sachen. Mhm. Ja? Aber du darfst ja auch nicht vergessen, es gäbe so viele Szenarien, die anders möglich gewesen wären, als selbst da zu bleiben, um diese Phalanx zu zerstören. Sie hätte einen Sprengkopf da lassen können. Ne? Sie hätte eine Sprengung, die nach einer gewissen Zeit eintritt. Sie hätte, wenn es ganz hart gekommen wäre, hätte sie einen Shuttle da lassen können. Und wenn sie gesagt hätte, okay, wir trauen dem Computer in dem Shuttle nicht, dann hätte sich ja noch einer opfern können. Weißt du? Mhm. All diese Sachen wären möglich gewesen. Übrigens, da muss man tatsächlich sagen, die haben später eine Folge in der Serie gemacht, sechste Staffel oder so, meine ich, wo sie all diese Dinge ansprechen und all diese, also eine Verschwörungsfolge, wo dann so gesagt wird, Janeway tut das alles im Auftrag der Sternenflotte, um eine Invasion in den Delta-Quadranten vorzubereiten, und da spielen sie alle auf diese Sachen an, die ich jetzt das auch erzählt habe.
Derb spät,
ja, ja, aber es ist super spät, und da hat man das auch, da war das auch schon Wumpe, aber es ist schön, dass es nochmal ein bisschen aufgegriffen wurde. Aber jetzt mal ehrlich, kein anderer Captain hätte, jetzt mal ehrlich, es gäbe tausend Möglichkeiten, das Ding zu zerstören, ohne selber noch da sein zu müssen. Ne? Zeit, wie gesagt, und wenn du ein Shuttle da lässt. Ja, also genau das, weißt du, sie hätten, es gäbe tausend Wege, diese Zerstörung der Phalanx durchzuführen, ohne dass die da hätten bleiben müssen.
Ja.
Wenn man schon da bleibt, weißt du was?
Auch dann, wenn sie jetzt da geblieben wäre und sie wären irgendwann mal heimgekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie damit auch daheim gut dagestanden hätte, weil wie will sie im Alleingang mit einem Schiff dieses ganze Volk retten, was noch nicht mal gegen diese Käsenbettler da klargekommen ist?
Zumal ihr danach sie sowieso weitergeflogen sind. Weißt du?
Ja, also, ja, von den
Okas, ja, sie haben ja irgendwie, ja
gar, oder wahrscheinlich, ja, hört man da gar nicht mal viel davon.
Ja, es gab ja so eine halbseidene Begründung, dass sie da irgendwie den Zugang verschlossen haben, aber eigentlich haben sie sie doch eingesperrt damit, oder? Also, dass sie irgendwie mit Photonentorpedos diesen Zugang zu dieser Welt nach unten da irgendwie blockiert haben, aber hey, dann sind sie weggeflogen, ich meine, mein Gott, ne? Also für mich wäre, weißt du, was so ein Moment war, wo ich sage, wo Janeway für mich ein schlechter Captain war?
Erzähl's mir.
Als er auf Q getroffen ist. Er gesagt hat, soll ich euch nach Hause bringen? Ich sag dir eins, Picard hätte gesagt, ja bitte.
Ich glaube, die Folge hatte ich auch damals gesehen, weil ich kann mich noch dunkel dran erinnern, dass er sie, glaube ich, immer mit Madame Cap gesprochen hat und ihr das so auf den Zeiger ging.
Er will ja auch was so von ihr. Er ist dann sofort fasziniert von ihr und will, aber jetzt mal ehrlich, sie hätte es doch, jetzt mal ehrlich, weißt du, also ich will ihr jetzt nicht zur Prostitution raten, aber weißt du, für das Ding, für ihn ist es ein Fingerschnipp und die sind zu Hause. Halt. Ne? Ich weiß, es ist sehr aber du kennst doch noch die TNG-Folge, wo Picard auf die Borg, also wo die zum ersten Mal dank Q auf die Borg getroffen sind. Und ganz ehrlich, das ist zwar von Q dann durchgeführt worden, aber am Ende ging es ja darum, dass Q von Picard gesagt bekommt, ich brauche dich. Und was hat Picard gemacht, als die Borg immer näher kam? Was hat er zu Q gesagt? Ich brauche dich. Ja, wir schaffen es nicht alleine. Er hat das quasi zugegeben und Q hat es gereicht und dann konnten sie da wieder weg. Klar, er hatte die Situation auch verursacht, aber Picard war halt bereit, das zu tun, um seine Crew zu schützen.
Das war damals auch so ein Punkt, das ist jetzt auch schon 20 Jahre oder so her, wenn ich dran denke, Janeway kam mir damals auch so unheimlich bieder vor. Allein mit dieser Hochsteckfrisur und so, nee, das ging gar nicht. Und die kam mir damals uralt vor. Wenn ich es jetzt heute wieder schaue, denke ich mal, naja, so alt war die ja gar nicht.
War in den 40ern, die war in den frühen 40ern.
Ja, deshalb, heute denke ich mal, naja.
Ja, die war ja die zweite Wahl für die Rolle. Ne? Kennst du die Szene? Es gibt ja die haben ja diesen Pilotfilm fast dreimal gedreht. Einmal das erste Mal mit einer anderen Schauspielerin hatten sie angefangen. Da gibt es auch Szenen auf YouTube. Mhm. Und die hat sich total unwohl gefühlt. Und die wollte das auch nicht und ist eigentlich Theaterdarstellerin gewesen. Und die hat halt ein paar Szenen gedreht. Und dann hat sie gesagt, nee, möchte ich doch nicht. Dann kam sie halt zu Kate Mulgrew. Und wenn du die Szenen mit der siehst, dann weißt du auch, dass das die bessere Wahl war, zu Kate Mulgrew zu gehen halt. Und dann haben sie den Film nochmal angefangen zu drehen und da hatte sie noch eine ganz andere Frisur, die total schlimm war, und haben dann nochmal angefangen, diesmal dann mit der...
Hallo, was soll noch schlimmer sein als dieser Bienenkopf, der Bienenstock, den
sie auf dem Kopf hat? Das ist wahrscheinlich auch für den weiblichen Captain, das war ja damals so dieser Twist halt, ne? So, was heißt der Twist? Man hatte ja dann mit Cisco den ersten farbigen Captain, dann hatte man die erste Frau halt als Captain. Das, und ohne so viel Aufhebens davon zu machen, weil heute wird ja oft bei Filmen und Serien noch so getan, wie als wenn es zum ersten Mal wäre, dass eine Frau eine Hauptrolle spielt.
Ja, ja.
Da muss ich heute immer lachen, wenn mir die Leute erzählen, Wonder Woman, eine Frau, die eine Amazone spielt. Ich sage, Leute, 90er Jahre, 95, Xena Fanclub, Ortsgruppe Nerdheim.
Ja, und noch viel, viel früher. Weiß ja, nicht mal, auf natürlich. RTL lief ja damals noch Wonder Woman, diese ganz alte Serie.
Ja, natürlich, wirklich, also das ist immer so ein bisschen, aber sie war auch ja auch ein starker Charakter. Ja, also,
warte mal noch so 20, 30 Jahre, dann heißt es, was, ein männlicher Captain, das geht gar nicht. Dann ist das wieder, dann ist das die Ausnahme.
Na, überleg mal, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hättest jetzt ein Kind, was 10 Jahre alt ist. Ja. Rein hypothetisch.
Passt sogar.
Dann hätte das, sagen wir, du hast ein Kind, das 10 Jahre alt ist. Das kennt keinen männlichen Bundeskanzler.
Ja, das, da ist was dran. Während unser eins hat ja nur einen Kanzler gekannt.
Ja, für uns gab es nur den Kanzler der Einheit.
Gab halt nur einen.
Nein, aber das ist aber auch schon irgendwie geil. Mhm. Halt, ne? Also auch, dass man sagen kann, hey, die hat halt, du musst jetzt halt damit mal klarkommen, dass das mein Mann machen muss, vielleicht irgendwann mal. Kann ja sein, dass der nächste, es kann ja nochmal sein, ne? Mhm. Und das ist auch überhaupt kein Thema, dass es eine Frau ist oder so, überhaupt nicht. Es ist einfach, ich finde, Janeway ist noch eigentlich noch ein ganz guter Charakter. Die hängt natürlich zu sklavisch an ihren Idealen und an dem, ja, was heißt, K auch, aber es ist, ich weiß nicht, mir hat einfach das Drumherum halt nicht gefallen. Es war immer wieder der Status Quo, es war immer zu schlechtesten TNG-Zeiten zurück und später haben sie es dann halt, ab der vierten Staffel gab es dann noch Seven of Nine, was dann so ein bisschen, ne, für uns Hormonbomben der 90er.
Die hat mir damals gar nicht so gefallen. Wenn ich sie heute sehe in dem PK-Trailer, denke ich mir auch, jo, ja, alter Vater.
Oder?
Naja. Micha, wie gesagt, da merkt man aber schon, was wohl die letzten 20, 25 Jahre ausmachen.
Ja, total. Und die ist halt wirklich sehr schön gealtert.
Ja.
Ne? Also, wenn wir das mal hoffentlich mal in 25 Jahren von uns sagen können.
Tendenziell ja, also. Nein.
Ja, aber sie ist ja auch, ich meine, die war auch damals in den 20ern noch, als sie als Voyager lief. Weil, das ist ja jetzt auch schon länger her.
Könnte ich dir gar nichts abgewinnen. Wirklich gar nichts.
Hast du so diesen Domina-Look, fandst du nicht?
Nee, die hat mal irgendwie. Nee, ich konnte mit dir gar nichts anfangen. Während ich, auch da gehe ich ja ziemlich konträr zu vielen anderen Meinungen, während ich Charlene Blaylock Wahnsinn fand.
Ja, als T'Pol.
Ja, ja.
Hattest du auch das? Ich hatte am Ende der Serie, in den letzten Folgen bei Enterprise, das Gefühl, dass sie nur noch, also dass sie total gelangweilt ist.
Die hat immer, hat immer so einen gelangweilten Eindruck gemacht.
Ja, aber ich hatte eigentlich in den letzten Folgen, ich hatte irgendwie bei ihr immer den Eindruck, dass sie, als das so, ja, es wird jetzt abgesetzt, dass bei ihr dann so auch die Lust weg war. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie auch mal nur ein Ohr getragen hätte. Also, nee, weil ich finde, da musst du mal drauf achten. Ich finde, dass sie in der zweiten Hälfte der vierten Staffel teilweise extrem gelangweilt aussieht. Also und auch so spielt. Und das hat sie vorher nicht so extrem.
Doch, ich fand, den Look hatte sie die ganze Zeit. Dieses gelangweilte, ein bisschen.
So ein Ohr und so. Ein Ohr wäre super, oder? Und so rauchen und so im Hintergrund. Weißt du, T'Pol, Kipper aus auf der Brücke.
Immer so in Adidas Trainingshose.
Ja, fand ich die auch durchaus.
Ich mega. Also Jeremy Ryan konnte ich gar nichts abgewinnen. Und wie gesagt, damals Janeway, das war der absolute, das ging gar nicht. Da dachte ich mir, oh mein Gott, bewusst scheiße aussehen.
Ich muss sagen, um beim Thema Frisuren zu bleiben, sie hätte von Anfang an so die Frisur, die sie gegen in den letzten Staffeln getragen hat, wo sie so ein Mittel, also wo es schon runterhing, die Frisur. Also, du weißt schon, was ich meine.
Ja, klar.
Und die Haare in all kein Dutt. Ja, nicht diesen Janeway-Button.
Das sieht man im Pilotfilm, als sie gerade so zusammengeschossen werden, beziehungsweise als es hochgeht, da hat sie ja auch so ein bisschen die Haare offen. Und da dachte ich mal, Mensch, Mädel, das könnten so gut aussehen. Warum?
Wir beide Typen sind ja auch perfekt geeignet, Frauen irgendwelche Frisurtipps zu geben.
Ja, absolut.
Absolut. Und wie sie das so in den letzten paar Staffeln hatte, das wäre so geblieben. Weil vorher, ich sag dir eins, ich wäre nur einen Tag Brückenoffizier gewesen, weil ich hätte einfach versucht, einmal beim Knopfdrücken diesen Dutt. Weißt du? diesen Buzzer zu drücken. Weißt du? Wäre mir auch egal gewesen. Danach gibt es so 10 Jahre später noch eine Folge, wo sie mit mir nochmal drüber redet. Aber ich hätte es mir nicht verkneifen können, glaube ich. Ja, es ist Frisuren und Star Trek. Da tatsächlich haben es die Männer leichter gehabt. Bei denen galt immer Haare ab.
Dann ist alles ich wollte gerade sagen, ich könnte auch schon den PK machen. Oder ich mache ihn ja eigentlich schon. Ich trage ja, so unsichtbar.
Ich auch. Ich bin einen Schritt, ich bin einen ganz kleinen Schritt noch vor Cisco entfernt. So ein bisschen noch, aber es könnte in diese Richtung hinauslaufen, ja. Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich finde auch, dass Voyager auch später besser geworden ist, das obligatorische dritte, vierte Staffel-Ding, was wir ja schon bei TNG und bei DS9 hatten, aber ich finde nicht, dass es so extrem viel besser geworden ist, als es, also die Sprünge, die Deep Space Nine und auch TNG hatten, die hat es, finde ich, bei Voyager nicht in dem Maße gegeben und viel war halt auf diesem Fokus Seven of Nine fixiert halt. Und dafür die haben ja auch, und halt, dass sie die Borg in endlos ausgeschlachtet haben halt, ne? Bis zum Erbrechen.
Das hatte ich auch noch irgendwann mal reingeschaltet. Ich glaube, auch eine Folge mit 3 Borg, die sie dann irgendwie rausziehen wollten aus dem Kollektiv.
Kinder, und die hatten dann
das war Borg, ja dann nicht Kinder so einfach. Oder die waren doch dann kurz vorm Abnippeln, weil sie ja die Implantate verloren hatten, irgendwas. Ja, alles dunkelste Erinnerungen, weil wie gesagt, ich konnte mit Voyager einfach nicht warm werden. Ich versuch's jetzt mal auf ein neues. Ich muss sagen, einzige Sternstunde bisher fand ich war Tuvok. Ich finde Tuvok nehme ich den Vulkanier komplett ab. Und ich finde Tuvok spielt unheimlich so wie Spock. Also er wirkt auf mich sehr stark wie Spock. Von der Mimik her, von der ganzen Gestik her, finde ich, hat er sich unheimlich viel daran orientiert. Zumindest kommt es mir so vor.
Ja, durchaus, ja, stimmt. Siehst du, den habe ich jetzt schon wieder total vergessen bei meiner Figurenaufzählung. Also
dem nehme ich den Vulkan ja direkt ab. Während hier Belana Torres total drüber, geht gar nicht.
Ja,
total Belana Stereotyp.
Ja, wie gesagt, da waren einfach zu viele Charaktere, die ich nicht mochte. Torres nicht, Paris nicht, Harry Kim, farblos Kim halt, ne? Fenrich für immer, Cass und auch Neelix. Hab den nie verstanden, was an Neelix cool gewesen sein soll. Nee. Halt.
Aus Sicht der Crew hatte ich es verstanden, dass sie ihn mitgenommen haben, weil wie gesagt, der kennt sich halt ein bisschen aus in dem Quadranten, der weiß ein bisschen, wo es was gibt. Absolut nachvollziehbare Entscheidung. Das, ja, aber der Charakter war so ein bisschen total. Der Comic Relief halt.
Ja, wir machen mal was Lustiges für die Kinder. Und na gut, gut funktioniert hat halt von Anfang an eigentlich nur der Holodoc, der richtig.
Da hatte ich aber heute auch noch gedacht, warum verlangt der Holodoc, dass man ihm einen Rekorder in die Hand gibt? Ich meine, der ist doch irgendwo mit dem Schiff verbunden. Der muss doch irgendwie wahrscheinlich direkt auch auf diese Betten und die ganzen Scanner und so zugreifen können.
Ja, aber weil er tatsächlich einen echten Rekorder braucht, weil sonst hätte er ja nur das Hologramm eines Rekorders, was ja dann trotzdem irgendwas scannen muss, damit die Daten da reingehen.
Ja, aber er ist doch direkt mit dem Schiff irgendwie verbunden. Er ist doch,
aber
im Endeffekt ist er auch nur ein Programm. Na gut, da spalte ich jetzt
Aber vielleicht geht es aber auch darum, dass es so eine Art, dass es da noch so eine menschliche Komponente sein soll, dass man eben nicht daran erinnern wird, dass man da mit einem Computer redet, mit einem Schiff halt. Ne? Dass, ja gut, du hast natürlich recht. Ne? Eigentlich hätte das weniger Sinn gemacht. Ich habe letztens für Nerd und Krempel haben wir eine sehr gute Folge von Voyager besprochen. Da ging es auch um den Holodeck und da macht der Holodeck Fotografie macht er in dieser Folge. Oder er macht, das ist so ein Storyteil bei ihm, dass er halt gerne Dinge fotografiert und er hat so einen absurd großen Fotoapparat, der aussieht wie eine Digitalkamera gemischt mit so einem 19. Jahrhundert Fotoapparat, wo auch oben so ein Lichtding drauf ist und was einfach total lächerlich groß ist halt, wo man sagt, ey, wolltest du nicht erzählen, dass im 24. Jahrhundert das eure Fotografien, also, ne, eure Fotografien, das ist total lächerlich, aber ja. Es ist schon Retro, aber sagen wir mal ehrlich, wenn du was wie das Holodeck hättest, wir wären doch das. Sascha sagt nicht umsonst, das wäre die letzte Erfindung der Menschheit. Das
Holodeck. Die Menschheit wäre verloren, definitiv. Ja.
Ich bin mal kurz auf der Holodeck 3. Macht's gut. Meine Briefe findet ihr in meinem Quartier. Er starb tot durch Snus.
Durch Snus, ja, nein,
Was ist denn mit dir? Nein, immer noch schön. Ihr seid verurteilt zum Tod. Durch Snus, ja. Aber das ist zum Beispiel etwas, das wäre wahrscheinlich so. Währenddessen, wenn wir beide richtige Maquis-Terroristen wären, würden wir natürlich eher versuchen, das Schiff zu übernehmen, ne?
Ja. Wie gesagt, ich bin weiterhin gespannt, wo die Reise hingeht.
Das kann ich dir verraten. In den Alpha-Quadranten.
Ich weiß. Aber als du eben gesagt hast, 173 Folgen oder so, da wurde mir auch ganz kurz schwarz vor Augen.
Es ist tatsächlich so, es sind insgesamt 172 Episoden. Du hast jetzt den Pilotfilm, das heißt, du hast jetzt, ja, du hast noch 170, knapp 170, weil du hast ja schon ein bisschen was gesehen vor dir. Tatsächlich kann ich Voyager aber irgendwie, man kann es so ganz gut auch nebenbei gucken, finde
ich. Das werde ich mit Sicherheit auch machen. Also so 100% konzentriert werde ich es mir nicht anschauen, aber ich bin ja so ein bisschen Komplettist, wie du vielleicht in einem anderen Podcast auch schon öfters mitbekommen hast. Komm jetzt nicht mehr dran vorbei.
Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht, also ich muss halt sagen, weißt du, vor 2 Jahren hätte ich da noch anders drüber geredet. Da habe ich auch mal ganz wild gegen Voyager geschossen, ne? Aber jetzt, was ich die letzten zwei Jahre erleben musste, da bin ich milder geworden, was das angeht. Tatsächlich, muss ich tatsächlich sagen. Echt, also seit Discovery.
Discovery ist für mich so, ich gucke mir jetzt mal ein paar richtig schön geschossene Bilder an. Mit Ton. Ja.
Vom Holodoc in seinem 3D-Projektor
gedreht. Genau. So richtig schöne, cineastisch schöne Bilder mit Tonuntermalung. Ohne Geschichte, ohne Story, ohne Charaktere.
Hast du denn eine gewisse Vorfreude Picard gegenüber?
Das hat Sebastian in der einen Folge ganz gut gesagt, wo ich und Raphael zu Gast waren. Da kann alles passieren, da wird wahrscheinlich auch alles passieren. Ob man will oder nicht.
Ja, wahrscheinlich. Ich finde das sowieso, dass eigentlich das Track am Dienstag von allen Star Trek Podcasts haben, sind die am sehr geilsten damit umgegangen, irgendwie. Indem sie es nur mal kurz angesprochen haben, irgendwie bei einer Folgenbesprechung. Ja, wir sollten ja was sagen zum Picard-Trailer. Schauen wir mal. Also irgendwie ist es vielleicht großartig.
Ich erwarte gar nichts. Und ich glaube, mit der Erwartung bin ich auch am besten dran. Weil, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich hole auch jetzt langsam Patrick Stewart den PK auch nochmal ab, weil er ist halt doch schon arg gealtert mittlerweile. Ich finde, jahrelang hat man es ihm gar nicht angesehen. Und mittlerweile, ja, er ist doch auch älter geworden, wie wir alle irgendwann mal.
79. Also jetzt mal ehrlich, ne? Der ist, wenn die wirklich 3 Jahre machen oder so, dann wird er ist halt 81 oder so. Das ist natürlich, also wir wären froh wahrscheinlich, wenn wir in dem Alter noch irgendwas
arbeiten. Auf jeden Fall, der hat sich halt, ja auch wirklich ewig, das war wie gesagt, es gab nur einen Kanzler für uns, genauso hat Patrick Stewart immer gleich ausgesehen.
Aber das liegt daran, dass wir, als wir ihn kennengelernt haben, er schon alt ausgesehen hat. Ne? Also als er damals aus der Dunkelheit ans Licht trat.
War er nur ein bisschen glatter als heute.
Ja, er war ein bisschen glatter, aber weißt du noch, dieser epische Moment, wo er aus der Dunkelheit trat und wir wussten es, der Mann ist es. Und ganz ehrlich, und der hat damals schon eher nicht wie 47, sondern wie 57 ausgesehen. Und davon hat er halt lange profitiert, dass er halt immer schon so ein bisschen sowas Ähnliches hatte. Ne? Und,
ich hatte ihn ja absolut geliebt in Blunt Talk. Eine Serie, die hier ja kaum einer kennt. Leider auch nur 2 Staffeln, wobei ich muss sagen, die 2. Staffel war auch mehr schlecht als recht. Aber die 1. Staffel Blunt Talk gehört zu meinen absoluten Lieblingsserien der letzten Jahre. Die war so absurd gut. Und absurd gut meine ich wirklich absurd und gut. Die kann ich nur empfehlen.
Ey, da muss ich wirklich mal reingucken, weil ich habe das mir schon länger mal aufgeschrieben. Und dann, als die Serie abgesetzt wurde, habe ich dann so, weißt du, man will ja nicht mehr mit anfangen, wenn dann, ne, so kurz,
also
so
nach kannst, 1, 2 Staffeln. Kannst du denn nur schauen, weil es ist kein offenes Ende oder so. Es ist in sich geschlossen halt. Und es ist halt absurd. Es ist herrlich absurd und abstrus. Und dass der diese Rolle gespielt hat, das war unvorstellbar eigentlich. So im Nachhinein dachte ich mir, das ist so surrealistisch, dass Jean-Luc Picard diesen alternden Nachrichtensprecher, diesen Anchorman quasi mimt, der noch einen Butler hat, mit dem er zusammen im Krieg gedient hat, der ihm seither nicht mehr von der Seite weicht. Und da gibt es so viele geile Momente drin.
Gibt es die Serie eigentlich, ist die in Deutsch irgendwie veröffentlicht worden? Nee. Also gibt es nur das Englische halt, ne?
Nur im Englischen.
Okay. Aber das war, es ist so ein Kulturschock, weil es da eine Rolle komplett gegenüber dem, also gegenbesetzt ist, wie normalerweise Patrick Stewart für uns
ist. Ja, und er hat das super, da merkst du auch wieder, das ist ein fantastischer Schauspieler vor dem Herrn. Also kaum einer, glaube ich, hätte so können diese verschiedenen Rollen so perfekt spielen.
Mir damals, glaube ich, kennst du, Akte X kennst du ja sicher, ja, ne? Kennst du Californication?
Ja, klar.
Als ich das erste Mal Californication gesehen habe, dachte ich mir, was haben wir denn Mulder keine Hose an? Ne? Und dann habe ich wirklich Probleme damit gehabt, weil ich gedacht habe, das ist Mulder und jetzt ist das. Und dann habe ich angefangen, diese Serie zu gucken und habe Californication wirklich durchgeguckt, weil ich sie echt gerne mag. Ne? Mhm. Und jetzt sehe ich in ihm nur Hank Moody. Ja. Das ist viel schlimmer. Jetzt, wenn ich jetzt Akte X bespreche, denke ich immer so, oh Hank, gleich macht das
klar. Voll modifiziert.
Wird er sie modifizieren. Nein, aber das war auch so ein Schock halt irgendwie so, wenn man so krass gegen seine dagegen besetzt ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, Patrick Stewart, er hat auch den Kacke-Emoji gesprochen.
Ja, das hatte ich auch zugetragen bekommen.
Ja, und in dem neuen Trailer für Charlie's Angels gibt es einen neuen Film, ne? Und da scheint er der aktuelle Bosley zu sein. Ja. Bosley ist ja anscheinend ein Titel und eine Funktion und kein.
Bin ich gespannt, weil auch darin könnte ich mir ihn gar nicht vorstellen, aber
ja,
ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, weil wie gesagt, bisher, also Walter Plant und Jean-Luc Picard, unterschiedlicher kann es nicht gehen. Wirklich, es kann nicht unterschiedlicher gehen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für diese Abstrusität. Er spielt da drin, also er hat eine Ex-Frau. Die Ex-Frau und er haben eine Tochter und sie lernt einen neuen Typ kennen und das ist Moby. Und Moby spielt sich selber in Blunt's Talk als Moby. Und nimmt sich auch so brutal selber auf die Schippe noch drauf. Ich kann es nur empfehlen.
Okay, jetzt, ich glaube, ich setze die erste Staffel zumindest jetzt doch mal auf meine
Watchliste. Ja, die ist ganz kurz. Die sind, glaube ich, immer nur so 20, 25 Minuten. Also die hast du ruckzuck. Bist du da durch?
Ist auch gar nicht so alt. Ich habe mal geguckt, das ist ja vor zwei Jahren oder so entstanden.
Die wurde erst, ich glaube, ja, wie gesagt, vor anderthalb Jahren oder so abgesetzt.
Ich hatte gedacht, dass das schon ein paar Jahre
älter ist. Da spielt sogar sein Sohn spielt mit. Und spielt auch dort seinen Sohn.
Natürlich, es geht ja nicht anders. Irgendwann auch Avery Brooks in der Serie. Gibt es Star Trek-Anspielungen in der Serie?
Hätte ich bewusst jetzt keine im Kopf oder keine mitbekommen, ne. Also es mag sein, dass es vielleicht eine gab, aber ich hätte jetzt wirklich keine mehr im Kopf.
Um nochmal einen kleinen Exkurs zu machen, kennst du Boston Legal?
Ja, da gibt es ja einen Haufen Star Trek-Anspielungen von Shatner.
Boston Legal ist auch eigentlich, ist die Rolle, ne? Hm? Danny Crane ist eigentlich, finde ich, mindestens so ikonisch wie James T. Kirk.
Es gab mal, das ist auch schon länger her, auf Twitter hat sich irgendwann mal William Shatner bei seinem Kabelbetreiber beschwert, dass sein Kabelfernseher aussetzt. Und da hatten die ihm ja auch irgendeinen Spruch reingedrückt, ja, Captain, bla, wir probieren das. Und dann hat er ja immer geschrieben, wie impertinent er das findet. Und da ist dann Patrick Stewart voll drauf eingestiegen und hat ja auch dann geschrieben, ja, bei mir haben sie die gleiche Scheiße abgezogen.
Das ist ja super. Das ist ja total. Ja, das ist auch super. Hat er nicht auch mal, was ich auch mal witzig fand, William Shatner hatte auch mal auf Twitter, der ist ja da sehr aktiv auf Twitter, hat er dann irgendwann mal an so einem Wochenende hat er dann die ganzen Behörden, die ganzen Weltraumbehörden immer angetwittert und gefragt, wie ist der Status? Dann hat die NASA geantwortet, alles in Ordnung, Captain. Ne? Und dann die ESA oder so, dann haben alle, der hat alle möglichen Weltraumorganisationen gefragt, wie der aktuelle Status ist. Und die haben ihn dann irgendwie zurückgeschrieben, hi Captain, alles okay. Die Sensoren zeigen keine Auffälligkeiten. Das fand ich großartig irgendwie. Aber das ist mit mir haben sie das auch durchgezogen.
Ich weiß nicht, genau der Wortlaut war jedenfalls, dass Patrick Stewart direkt drauf eingestiegen und hat angeschrieben, wer das gleiche hat, er auch schon ähnlich mitgemacht. Und ich habe mich so weggeschrien. Das ist doch super. Das ist schon lange her. Da war ich gerade so am Anfang auf Twitter so aktiv gewesen.
Mhm. Ah, das ist schon. Meinst du denn, du wirst es durchhalten, dein Voyager Rewatch oder dein Voyager
Watch? Mit Sicherheit werde ich es durchhalten und mich wieder selber geißeln und durchquälen. Ja,
ich denke schon. Ja, aber wenn es dich tröstet, es wird auch echt gute Folgen geben. Ne? Es sind nicht so viele auf einige musst du warten.
Ich weiß immer noch, wenn es gelaufen ist, hatte ich es ab und zu mal, wenn ich dann daheim war, mittags so mitlaufen, nebenher war nie richtig verfolgt oder geguckt. Also man kann es nicht vergleichen jetzt mit Next Generation oder so, wo mal wirklich jeder Folge entgegengefiebert ist und schon die Programmzeitschriften von der nächsten, übernächsten, überübernächsten Woche schon geschaut hat, was passiert da, was für eine Folge kommt da. Da ist man richtig extrem mitgegangen.
Ja, richtig. Ja, es ist heute noch so. Ich erwische mich heute noch dabei. Ich habe letztens auch wieder irgendeine eine TNG-Folge gesehen, an die ich mich gefühlt überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Das war irgendwie, ich hatte auf Twitter flogs mir so um die Ohren, dass irgendwie die Damen Troy so witzig wäre. Und dann habe ich mir die Folge nochmal angesehen und dann hatte ich das total vergessen, dass dieser Ferengi da Loaxana und Diana und Riker entführt, weil er in Loaxana verliebt ist halt, ne? Und eigentlich gar nicht auf Profit aus ist, sondern wirklich in sie verliebt ist. Und naja, gut, er will sie zwar ausnutzen für so Geschäfte und so, so. Aber und dann müssen sie, verfolgt sie die Enterprise und am Ende hält halt Picard diese Rede mit, wo er so Shakespeare-esque quasi Loaxana wieder in seinen Armen haben möchte, sonst würde er ihr sein Schiff zerstören. Und da siehst du halt echt, wie Patrick Stewart total aufspielt und auf der Brücke steht.
Ja, das ist ja genau, das ist genau, und sagt, genau sein Ding.
Mr. Worf, Phaser und Photonentorpedos, wenn meine Geliebte nicht in 10 Sekunden in meinen Armen liegt. Also so total überzogen. Es ist aber so großartig. Das ist, glaube ich, so eine Steilvorlage für etliche Memes um Picard halt rum. Aber
boah, ich glaube, das wurde ja auch, ich sag mal, vermemt ohne Ende. Genau wie er da so steht.
Total. Ich glaube, er ist einer der beliebtesten Facepalm-Memes, oder?
Ich glaube, das ist das Facepalm-Meme.
Ja, total, oder? Ey, wie oft ich das sehe, ob man nun Star Trek-Fan ist oder nicht, das kriegt man um die Ohren geschlagen, da, jedes Mal.
Es gibt ja kaum Serien, von denen ich so oft mal einzelne Folgen rauspick und einfach mal anmache. Neulich auch noch, da hatte ich mit meiner Tochter noch auf der Couch gelegen, da war ihr nicht so gut, da hatte ich gesagt, soll man eine Folge Star Trek gucken? Oh ja, weil sie ist da schon ein bisschen begeisterungsfähig drin. Da hat sie dann gefragt, oh ja, schauen wir wieder eine, wo der Spock so komisch geschminkt ist wie eine alte Oma. Das sind immer TOS-Folgen. Dann meint sie immer die Folgen, wo Spock geschminkt ist oder Lidschatten hat. Und dann hatte ich angemacht aus Next Generation, wie hieß sie, im Gesicht des Feindes oder so, als Deanna Troi quasi auf dem Romulaner-Schiff aufgewacht ist als Tal Shiar-Agentin. Und die fand ich damals schon saugut. Meine Tochter hat dann mit mir wirklich komplett gefesselt die Folge geschaut. Das sind dann immer so Momente, wo ich meine, ja, es zieht doch noch immer. Die eine oder andere Folge ist echt aber gut.
Das ist tatsächlich auch so eine Folge, an die ich mich gar nicht, die muss ich auch mal wieder gucken, an die kann ich mich nämlich gar nicht mehr so gut erinnern. Es gibt so ein paar Folgen, die hat man nicht so präsent halt, ne? Und dann sind dann 178 Folgen, bieten dann halt auch genug Material, um ab und zu auch nochmal in was reinzugucken, was man wirklich nicht so präsent hatte. Zum Beispiel diese Folge, wo Picard diese Frau heiratet. Die da in dem Ei ist, die gespielt wird von von Framke Johansson oder so ist das, glaube ich, die damals in GoldenEye bei James Bond kurzzeitig so berühmt wurde und später dann in den X-Men-Filmen die erste hier Dings die gespielt hat.
Auch die erste. Schlauch.
Ja, die ist auch ganz komisch, diese Folge.
Ja, nee, aber normal, ich hätte ja alle zum Erbrechen geschaut. Also
ja, doch, da transportieren die das und so im Ei, was über mit, transportieren was als Botschaftsgeschichte und dann gibt es eine Schädigung und dann fluktuiert das Kraftfeld und herauskommt, dass sie halt in diesem Ei drin ist und ist eigentlich ein Geschenk für den, um einen Krieg zu beenden für ein anderes Volk halt, ne?
Das hört sich schon schnulzig an, aber
dann ist er, aber sie hat halt
keine Erinnerung.
Sie hat halt aber so einen bestimmten Lockstoff, den sie ausstrahlt halt. Und dann ist halt Picard da so total in love und so halt. Tatsächlich ist das, glaube ich, eine Folge, wo der gute Sascha mal sagte, die hat er nie zu Ende geguckt.
The Perfect Mate.
Ja, genau.
Naja, also da muss ich auch gesehen, habe ich so 100 Pro, weil ich habe sie alle mehrmals gesehen, aber da fällt mir jetzt auch direkt die Erinnerung.
Ja, aber da kannst du gleich noch ein bisschen TNG gucken, bevor du dich wieder mit Chakotay beschäftigen willst. hattest du damals, kurz als das lief, hattest du Bock, dir ein Gesichtstattoo zu machen?
Oh ja, total. Ich wollte mir Hass auf die Stirn tätowieren lassen.
Ja. Ach Gott. Ich habe das immer affig gefunden mit diesem bei Chakotay.
Ja, das war, glaube ich, auch so die Zeit, da wurden Tattoos langsam hip. Da kam dann langsam das Arschgeweih und
ja, es fing alles mit
From Dusk Till Dawn. Wollte ich im Moment sagen. Denk an From Dusk Till Dawn.
Nur weil Clooney das auf dem Arm tragen kann.
Genau,
ne?
Genau. So am Hals entlang. Und dann wollte jeder Depp so ein Ding haben.
Richtig, jeder wollte so ein Dornkranz, zumindest so ein Tribal um den Arm, aber nicht komplett abgeschlossen, sondern so unterm Arm frei, weil das besonders wehtut.
Aber
das war besonders
mittlerweile
geil.
Siehst du keinen mehr damit.
Was ist auch, ich habe mich auch letztens gefragt, was ist aus den ganzen Arschgeweih hatten?
Tja, ich würde sagen, die Laserindustrie hat enorm profitiert davon.
Ja, aber heutzutage würde das doch keiner mehr machen, nee. Oder? Also es sah aber durchaus damals optisch schön aus.
Ja, also ich weiß, meine damalige Freundin, die hat sich auch sowas machen lassen. Die hat es auch heute, glaube ich, noch. Aber ja, das war so voll die Modewelle gewesen damals.
Ja, aber ich glaube, für mich war es dann auch endgültig durch, als der Mittermeier sich so übel drüber lustig gemacht hat. Kennst du das noch? Bei seinem, ich glaube, wie ist das? Zapped oder das davor, das Programm,
ja, was er hatte. Mittermeier ging mir nie so ab.
Da hat er einige Witze darüber gemacht und seitdem bin ich die nicht mehr losgeworden, so aus dem Kopf. Naja, gut, es waren die 90er. Ne? Ja. Unsere 80er.
So ist es.
So ist es. Ja. Hast du noch was du loswerden möchtest zum Thema Voyager oder sonst?
Ich kann ja mal ein paar Folgen später, können wir ja vielleicht nochmal ein Resümee ziehen.
Ja, ja, ja. Guck einfach mal 170 Folgen und dann callst du mich nochmal durch. Denk dann, wie ich dir vorhin schon schrieb, meine Grußfrequenzen sind immer geöffnet.
Kein Problem. Das war jetzt so eine Art Gruppentherapie.
Sehr schön, sehr schön.
Damit ich das okay. Ganze bewältigen konnte.
Sehr schön. Aber es war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen.
Das gebe ich mir zurück.
Ja, dann, wie gesagt, danke ich dir und bis demnächst, liebe Hörerschaft, macht's gut und tschüss.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.